Erdölförderung und Heliumförderung. Wie passt das beides zusammen? Das erfahren Sie in unserer heutigen Sendung beim Business Talk am Kudamm. Unsere heutigen Gäste sind Stefan Dobey von OMR Oil und Matthias Bohn von Pro Wear & Pure Gases.
Herr Dobey, OMR Oil ist seit Jahren im Ölgeschäft tätig. Sie führen Explorationen durch und Sie erschließen Ölfelder. Das heißt, wie kann ich mir Ihre Tätigkeit vorstellen?
In den Vereinigten Staaten Öl zu fördern, ist ein sehr einfaches und gängiges Geschäft. Also es gibt ja Staaten wie Texas, Oklahoma, Kansas. Das ist neben Landwirtschaft die Haupteinnahmequelle. Es wird einfach mal ein Projekt aufgesetzt. Es gibt ja jede Menge Daten. Es werden diese Felder geologisch mit einem 3D-Seismik erstmal beschossen. Die Daten werden von Geologen ausgewertet und es werden gewisse Punkte bestimmt, wo dann der Bohrer angesetzt wird.
Sie haben schon über 100 Projekte umgesetzt und arbeiten auch gerade an einem sehr großen Explorationsprojekt. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu verraten.
Ja, also ganz kurz zu meinen Projekten. Ich habe seinerzeit in Kentucky angefangen. Die erste Quelle haben wir 2012 gebohrt. Ich habe um mich herum ein Team von sehr erfahrenen Leuten, die teilweise seit Generationen im Ölgeschäft ja tätig sind. Später haben wir in Kansas auch Quellen gebohrt, Montana. Wir planen auch was in Colorado. Und das, was Sie gerade gefragt haben, wäre mein Heliumprojekt als nächstes.
Dann kann ich natürlich direkt an Matthias Bohn übergeben. Die Pro Wear & Pure Gases ist im Gasgeschäft tätig, auch natürlich speziell mit Helium. Und Sie bieten verschiedene Dienstleistungen an. Das heißt, was ist Ihr Schwerpunkt der Tätigkeiten?
Naja, natürlich handeln wir mit Gasen, speziell mit Edelgasen, Helium, Neon, Krypton, Xenon. Aber wir sind sehr technologielastig. Das heißt, wir befassen uns hauptsächlich damit, wie dieses Gas extrahiert wird, wie es gereinigt wird, wie es verflüssigt wird für den Transport, bis hin über die Transportkette und beim Endkunden, wie das Gas effizient eingesetzt wird beim Endkunden in allen möglichen Anwendungen.
Und Ihre beiden Unternehmen wollen eine Kooperation eingehen, das heißt Öl und Helium. Wie kann ich mir das vorstellen?
Also man muss einfach mal so sehen, dass man Helium als solches nicht fördern kann. Helium ist ein Bestandteil des Erdgases, im Regelfall zwischen 0,2% Anteil bis hin zu 6, 7, 8% Anteil. Und das muss in ein Verfahren dann vom Erdgas ja abgetrennt werden. Ich würde mal so formulieren, meine Tätigkeit endet ab dann, wo wir Helium fördern. Und von da an muss der Herr Bohn alles übernehmen.
Genau, also wir befassen uns mit der Technologie, wie das Gas extrahiert. Es gibt verschiedene Methoden. Das kommt darauf an, welche Unreinheiten drin sind, welche anderen Gase sich drin befinden, wie viel Helium in diesem Gas insgesamt drin ist. Und dann gibt es in den USA natürlich die traditionelle Methode, dass die kleineren Produzenten ihr rohes Helium an die großen Firmen abliefern. Die veredeln das Gas und verkaufen es natürlich, wobei natürlich die Haupteinnahmequelle dann beim Endkunden liegt, wenn man es an den Kunden verkauft. Alternativ wäre natürlich, was wir derzeit besprechen, ob wir das Produkt nicht selber veredeln und weiterverkaufen und weitervermarkten. Weil das wäre natürlich dann ein bisschen interessanter, weil da wesentlich mehr Wertschöpfung liegt in diesem Punkt.
Und man ist ja nicht so abhängig von großen Unternehmen, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, die halt eben Weltmarktführer gegenwärtig sind. Die haben eine Monopolstellung, könnte man ja fast sagen. Und dann versucht man halt eben eine zweite Schiene aufzubauen global.
Gibt es auch die Möglichkeit, in Ihre Projekte zu investieren?
Also bei den Ölprojekten geht es eine Art Miteigentümerschaft. Ich habe ein einfaches Beispiel. Wenn ich eine Immobilie erwerben möchte, bauen, kaufen, wie auch immer, und diese Immobilie kostet jetzt 1 Million Euro. Ich habe aber leider Gottes nur 500.000 Euro zur Verfügung. Ich möchte keine Bank in Anspruch nehmen. Biete ich also die Möglichkeit, Interessenten sich an meinem Projekt zu beteiligen. Sag mal, bei fünf Personen 100.000 Euro. Das heißt, man kann sich von diesen Immobilienanteilen erwerben. Genauso auch bei einer Quelle. Und die Einnahmen, die so eine Immobilie oder eine Ölquelle generiert, werden dann prozentual genauso aufgeteilt, wie man halt eben die Anteile erworben hat.
Das heißt, bei Immobilien ist es ja so, man spricht immer von einem Faktor, wann sich etwas amortisiert hat. Können Sie da was über Rendite pro Jahr oder Faktoren?
Ja, also eine Immobilie produziert ja Rendite, wenn es ja vermietet wird. Wir haben ja die Mieteinnahmen einerseits, die Kosten halt eben auf der anderen Seite. Bei uns ist ja, die Einnahmen werden generiert durch den Ölverkauf. Wir haben in Kansas zwei große Raffinerien. Und diese Raffinerien kaufen im Regelfall für 4, 5 Dollar unter dem sogenannten WTI-Preis Öl dementsprechend ja ab. Es gibt ja eine monatliche Abrechnung, was die Raffinerie an uns ja zahlt. Diese Abrechnung wird dann den Miteigentümer zur Verfügung gestellt. Das heißt, jeder sieht, wie viel Öl die Quelle produziert hat im jeweiligen Monat. Respektive, was die Raffinerie nach Steuern ausschüttet und, oder ausbezahlt. Und diese Einnahmen werden dann monatlich an die Miteigentümer überwiesen. Respektive, wir haben natürlich auch Kosten, vor allem Strom, Chemikalien, bisschen Manpower, Reparaturen. Und diese Kosten werden dann auch jeden Monat individuell aufgelistet und unterhalb der oder unter dem Miteigentümer aufgeteilt.
Was bieten Sie für Sicherheiten für die Investoren?
Also in den Staaten, das Ölgeschäft ist ja staatlich kontrolliert. Alleine, weil die Steuereinnahmen, die aus dem Ölgeschäft ja logischerweise generiert werden, sind ja enorm. Und für jede einzelne Quelle, was wir bohren, oder gegebenenfalls auch einkaufen, weil manchmal kaufen wir auch Sachen ein, wird explizit eine Projektgesellschaft ja aufgelegt. Und die Miteigentümer der Quelle bekommen dann die gleichen Anteile übertragen von der Projektgesellschaft, was die Anteil an der Quelle haben. Und die Mineralölrechte der Quelle, und das ist nämlich entscheidend, werden dann in diese sogenannten Projektgesellschaften dann übertragen.
Nochmal zum Thema Helium. Ich kenne Helium aus den Ballons, die man steigen lassen kann. Was kann man mit Helium machen?
Naja, die meisten Leute kennen Helium aus den Ballons, von der Mickey-Maus-Stimme natürlich, wenn man es einatmet. Aber Helium ist ein enorm interessantes Gas, weil es durch seine verschiedenen physikalischen Eigenschaften sich für extrem viele Hightech-Anwendungen eignet und auch nur dort eingesetzt werden kann. Es kann nicht ersetzt werden. Ein ganz großer Markt ist die ganze Medizintechnik. Überall, wo Kernspintomographen betrieben werden, diese werden alle mit Helium betrieben. Es gibt kein anderes Gas, das es ersetzen kann, weil diese Spulen mit dem kalten Helium gekühlt werden müssen. Und dieser Markt wächst nach wie vor sehr, sehr stark. USA, Europa, Japan sind relativ gut versorgt mit Kernspintomographen. Wenn man sich China anschaut, wenn man Afrika, Südamerika anschaut, dieser Markt wird noch sehr stark wachsen, auch in Zukunft, die nächsten 20, 30 Jahre. Und die Haupthersteller Siemens, Philips und GE sind bemüht, Geräte zu bauen, die günstiger sind. Diese brauchen aber auch dann etwas mehr Helium, weil die Optimierung nicht so groß ist beim Heliumverbrauch. Von daher gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial. Aber Helium wird im medizinischen Bereich noch ganz anders eingesetzt. Magnetoenzephalographie zur Untersuchung des Gehirns, unter anderem als Gasgemisch mit Sauerstoff für die Beatmung von Patienten mit COPD, für Frühchen, aber auch für Covid-19-Patienten, weil sich dadurch der Sauerstoff besser atmen lässt. Das Gas wird dünner durch das Helium. Es gibt das gleiche Gasgemisch auch unter anderem für Tiefseetaucher, die lange Zeit in sehr großen Tiefen sich aufhalten, die müssen mit Heliumsmischung beatmen praktisch. Dann wird Helium in der Technik sehr viel eingesetzt. Alles die Großforschungsprojekte, CERN, das ITER-Projekt zum Beispiel, die Teilchenbeschleuniger vom GSI in Darmstadt, werden alle mit Helium betrieben. Die Magnete werden gekühlt, damit diese beschleunigten Teilchen auf ihren Bahnen bleiben. Luft- und Raumfahrtbereich, jeder Raketenantrieb, der flüssigen Wasserstoff benutzt. Dazu wird Helium zum Spülen hergenommen, geht mit keinem anderen Gas. Die ganze neue Wasserstofftechnologie, überall wo flüssiger Wasserstoff transportiert, gelagert, in Tankstellen zum Beispiel gespeichert wird, alles wird mit Helium gespült. Laseranwendungen, Laser werden mit Helium betrieben. Schweißen, Schneiden, in der Automobilindustrie zum Beispiel, wird mit Helium gemacht, als Schutzgas für die Laserschweißgeräte und so weiter. Es gibt noch unendlich viele spezielle Anwendungen, auch der Zeppelin, der oben schwebt, genau wie der kleine Ballon, auch da ist Helium im Einsatz. Also es ist ein sehr interessantes Gebiet und das ist im Prinzip das Spannende am Helium.
Ja, also sehr interessant, das komplette Anwendungsfeld. Ist das auch einer der Gründe, warum Sie sich für die, für Helium entschieden haben?
Erstens habe ich mich ja für die Kooperation entschieden, weil ich jemanden brauche, der Kontakte hat, über ein Netzwerk verfügt, ein paar Jahrzehnte Erfahrung verfügt, weil es ist schön und gut, dass ich ja Helium fördern werde oder meine Firma Helium fördern wird. Aber das muss natürlich auch vermarktet und verkauft werden. Und bei Helium, das ist eine etwas kompliziertere Angelegenheit. Da kann der Herr Buhn wahrscheinlich mehr dazu sagen.
Haben Sie ein paar Zahlen für uns, auch wie Angebot und Nachfrage von Helium auf dem Markt ist?
Ja, der Heliummarkt ist eigentlich ein Nischenmarkt. Es ist ein sehr kleiner Markt, wenn man es vergleicht mit Wasserstoff. Weltweite Wasserstoffproduktion liegt ungefähr bei 500 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Helium sind nur 170 Millionen Kubikmeter pro Jahr derzeit. Angebot und Nachfrage ist immer so eine Sache. Es wird eine bestimmte Menge Helium produziert. Die Anwendungen verbrauchen das Produkt. Der Markt wächst im Schnitt so zwischen 3-5% pro Jahr, bis eben nicht mehr genug Produkt am Markt ist, weil die Quellen nicht mehr produzieren können. Dann steigen die Preise, die Anwender werden unruhig und irgendwann muss in eine neue Produktionsanlage investiert werden. Die ganzen großen Produzenten warten natürlich, jeder so lange wie er nur kann, um nicht investieren zu müssen. Irgendeiner legt dann wieder Geld auf den Tisch, dann wird eine Anlage gebaut. Die Preise gehen ein bisschen runter, aber dann steigt auch der Verbrauch wieder an, bis wieder der Punkt erreicht ist, wo wieder nicht genug Produkt am Markt ist. Das ist also, war schon immer so, die letzten 30 Jahre hat sich nie geändert. Und der Verbrauch steigt eigentlich immer an.
Und wie ist die Preisentwicklung der letzten Jahre von Helium?
Ja, solange genug Produkt am Markt ist, liegt der Preis, lag der Preis sagen wir, bei 5 bis 6 Euro pro Kubikmeter, ist jetzt hochgeschossen durch die Knappheit auf bis zu 12, 13 Euro pro Kubikmeter im Spotmarkt, bis auf 30 Euro pro Kubikmeter, wenn man auch nur Großmengen im Spot abgenommen hat. Sehr interessant dann, weil natürlich jeder versucht, irgendwo noch Produkt zu bekommen, der das braucht und dann überall auf dem Weltmarkt sieht, wo er noch was kriegen kann. Die Preise haben sich jetzt ein bisschen beruhigt, einfach weil auch viele neue Projekte ans Netz gehen sollen, wobei natürlich noch nicht klar ist, ob die tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt kommen. Erfahrungsgemäß dauert es immer 5 bis 6 Jahre länger, bis die tatsächlich im Netz sind. Und bis dahin ist die Spannung noch groß, die Preise steigen weiter und die Unsicherheit ist entsprechend. Aber ja, das ist eigentlich immer dieselbe Entwicklung, wenn man die letzten 30 Jahre die Presseartikel zu Helium anguckt, es ist immer ganz große Knappheit, ja, und das Helium auf der Welt geht aus. Und ein paar Jahre später ist jetzt wieder die Produktion ins Netz gegangen, jetzt haben wir dann doch wieder Helium und dann ist wieder alles ruhig. Und ein paar Jahre später kommt die ganze Geschichte wieder hoch. Und man kann die Artikel alle copy-paste sich angucken, das ist immer wieder dasselbe. Da gibt es ja Experten, die verdienen damit ihr Geld, damit sie alten Artikel immer wieder recyceln.
Interessant ist vielleicht einmal zu erwähnen, dass wenn man natürlich so ein Interessent, einen Selbstversuch starten möchte, man kann ja den größten Gasanbieter in Europa einmal kontaktieren. Die haben auch so eine Hotline und einen Webshop. Und dann kann man ja anrufen und sagen, ich würde gerne Helium abkaufen. Ich sehe, dass sie Helium zu verkaufen haben. Dann heißt es ja, ja, aber leider nur an Stammkunden und in gewissen Mengen. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ich brauche ja Helium. Das beste Beispiel dafür ist die Firma PartyCity.com. Ich denke, so ungefähr 800 Filialen hatten die amerikaweit, sind spezialisiert auf Partyartikel, vor allem auf Helium-Ballons. Und die haben in den letzten 2-3 Jahren weit über 200 Filialen zugemacht, weil die ganz einfach kein Helium haben. So, und wenn man das mal als Beispiel sieht, dann weiß man, dass für die nächsten 5 bis 10 Jahre Helium wird als auch für die Industrie und auch für ein Investment ein sehr interessantes Produkt.
Und vielleicht zum Schluss noch 2 Sätze zu Ihrem aktuellen Projekt. Was ist der aktuelle Stand?
Also, mein Projekt in Kansas heißt ja Wildcat, ja, die wilde Katze. Und basierend auf Daten von den BLM, das ist der Bureau of Land Management, haben wir Nachweise, dass wir zwischen 1,5 und 4,6% Heliumanteil im Erdgas hier haben. Wir werden diese Daten mit Probebohrungen respektive mit Gaschromatographen, wenn wir das Gesamtareal untersuchen. Und wenn die Daten bestätigt werden, werden wir dann die Produktionsstätte bohren und mit der Produktion beginnen.
Dann viel Erfolg dabei!